In der Einsegnung haben wir schon ein Wort aus dem Psalm gehört, den ich heute Morgen ein Stück weit erklären möchte, Psalm 121. Bei diesem Psalm geht es um eine Reise, ein Reiselied. Ich weiß nicht, reisen Sie gerne? Es gibt so Stubenhocker, die reisen nicht gerne. Aber Sie sind doch gereist heute Morgen. Sie sind hierher gekommen. Das war eine Reise. Nicht so eine lange Reise, vielleicht für den meisten. Aber reisen tun wir alle. Ob wir wollen oder nicht, das Leben nimmt uns einfach mit auf eine Reise. Sie können sich gar nicht verweigern. Man kann es versuchen, aber es geht nicht. Dort, wo Sie heute sind, da sind Sie hingereist. Durch ganz verschiedene Stationen. Und nachher geht es gleich wieder weiter. Und morgen, übermorgen, nächstes Jahr. Und wir wissen nicht genau, wo geht dann eigentlich meine Reise hin. Aber wir merken, ich kann das nicht alleine bestimmen. Da ist etwas, das führt mich durch das Leben. Das fügt die Dinge manchmal so zusammen. Ich freue mich manchmal, aber manchmal freue ich mich einfach gar nicht. Aber es kommt einfach so auf meine Reise, unerwartet. Ich weiß nicht, wie Sie da sitzen. Ob jemand, der sich sehr freut über die Lebensreise, den er jetzt gerade machen darf. Diese Lebensreise, sagt die Bibel, in dieser Welt wird einst aufhören, zu Ende geführt werden, wenn die letzte Posaune, das ist ein Bild in der Bibel, wenn die letzte Posaune geblasen wird, das ist das Ende. Ja, so ähnlich. Und der Arthur Gralle hat in seinem Buch Die grüne Wiese mal so einfach geschrieben, wie er sich das vorstellen könnte, mit dieser letzten Posaune auf der Reise unseres Lebens. Ich lese mal einen Abschnitt aus seinem Buch. Es war Nacht. Ein ganz normaler Zugabteil füllte sich mit ganz normalen Menschen, die zu unterschiedlichen Zielen unterwegs waren. Es war eine normale Nacht und eine normale Fahrt im Nachtexpress. Sechs völlig verschiedene Menschen saßen in diesem Abteil. Ein Student, ein behindertes Mädchen, ein Bauer, eine Lehrerin, ein Theologieprofessor und ein völlig unauffälliger Mann mit einer Wildlederjacke. Im Verlaufe der Nachtfahrt kamen diese sechs miteinander ins Gespräch über Gott und die Welt. Aber vor allen Dingen über Gott, ob es ihn gibt. Und wenn ja, warum er nicht eingreift? Als der Morgen kam und der Nachtexpress zum wiederholten Mal an einem Bahnhof hielt, stieg der unscheinbare Mann mit der Wildlederjacke aus und sagte: Sehen Sie das alles nicht so verbissen mit Gott und ob es ihn gibt? Sein Platz im Abteil blieb nicht leer. Ein junger Mann kam herein, der gerade in den Zug gestiegen war und setzte sich auf den freien Platz. Ich möchte mich Ihnen vorstellen, sagte er. Damit wurde diese ganz normale Fahrt im Nachtexpress zur letzten Nachtfahrt. Er sagte: Ich bin ein Engel. Ich bin gekommen, um in einer Stunde die letzte Posaune zu blasen. Dabei deutete er oben auf seinen schwarzen Koffer. Das Ende ist da. Zuerst war Schweigen im Abteil, dann Skepsis und Provokation, zuletzt schieres Entsetzen und Angst. Der Theologieprofessor versuchte die Situation zu retten und deutete die Geschichten von den Engeln und dem Ende der Welt, dem Tag des Herrn, als bildliche und symbolische Rede, die man keinesfalls ernst zu nehmen hat. Der Engel holte seine Posaune aus dem Koffer und es wurde totenstill. Mitten hinein in diese Stille fragte der Student: Was haben Sie vor? Ich habe es Ihnen doch gesagt, erwiderte der junge Mann. Ich bin gekommen, um die letzte Posaune zu blasen, weil das Ende gekommen ist. Als er die Posaune an den Mund führte, schrie der Theologieprofessor: Halt! Ich verbiete Ihnen, dieses Instrument hier zu blasen. Ich habe Ihnen nun lange genug zugehört und zugeschaut, und es ist ungeheuerlich, wie Sie mit religiösen Dingen spielen. Damit griff er nach der Posaune und wollte sie dem jungen Mann entreißen, schrie aber zugleich vor Schmerzen auf: Sie ist glühend heiß, stammelte er. Wie können Sie das aushalten? Nun, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, ich bin ein Engel. Der Professor stöhnte: Also ist es doch wahr. Der Mann mit der Posaune richtete sich auf, hob sie hoch und blies hinein. Wir würden gerne wissen, wie es weitergeht, gell? Ja, so hatte Albrecht Kralle, jetzt muss ich meinen Pointer haben, so hatte Albrecht Kralle diese Fahrt des Lebens in einem Zugabteil mit ausgedachten Menschen beschrieben. Weiß nicht, wie sie sich fühlen würde, wenn im Zugabteil, wenn sie jetzt reisen, morgen vielleicht auf einmal denkt, jetzt kommt er mit der Posaune rein. Was das dann wäre? Sind wir nicht dankbar, dass er noch nicht sich neben uns gesetzt hat? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist nicht so einfach. Wenn man auf einmal im Leben merkt, jetzt hat sich der Engel in meinem Abteil gesetzt. Ich habe es vom Doktor gehört. Das ist eine erschütternde Nachricht. Es gibt in der Bibel aber auch andere Beschreibungen von der Reise in die Begegnung mit Gott. Und eins von diesen Beschreibungen von der Reise zu der Begegnung mit Gott ist dieser Psalm 121, das aus einer Reihe von Reiseliedern in der Begegnung zu Gott, sogenannte Wallfahrtslieder. Wir haben 15 von diesen Liedern, wo die Gläubigen beschreiben, wie es ihnen geht, mit ihrer Sehnsucht Gott zu begegnen. Und wir merken einen großen Unterschied zwischen diesen Psalmen und dieser beschriebenen Geschichte im Zugabteil. Wir wollen mal eins von diesen Wallfahrtsliedern heute Morgen etwas anschauen. Wie kann ein Mensch unterwegs sein in der Begegnung mit Gott? Muss das so eine Reise sein, geprägt von Ängsten? Oder kann es auch eine ganz andere Reise sein? Gemäß den Zeugen der Bibel kann es auch ganz anders sein. Hier hat er es so geschrieben: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nichts schlummert und nichts schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Dieses Reiselied und die anderen 14 Reiselieder sind eigentlich ein Abbild von unserem Weg mit Gott. Wir lesen das in der Bibel immer wieder, dass Israel aufbricht aus Ägypten, wo sie versklavt waren, hin durch die Wüste 40 Jahre bis hin in das gelobte Land. Das ist ein Bild für die Gemeinde, die sich aufmacht unter der Führung des Heiligen Geistes bis zur Ankunft Christi. Es ist auch ein Bild von dem Menschen, der zum Glauben kommt aus seiner Sünde und Christus kennenlernt. Eine Reise. Und die ganze Bibel ist mehr oder weniger der Reisebericht vom Menschen, der fällt aus der Gemeinschaft mit Gott und auf der Reise, auf der Suche geht, bis zur Begegnung, endgültigen Begegnung mit Gott und die Wiederherstellung dieser Welt und seines Lebens. Eine Reise. Und alle sind wir irgendwie mit involviert. Du auch. Akzeptiere zunächst einmal, dass du in diesem Reisezug bist. Und frage dich, wie reise ich und kann ich mich freuen auf diese Reise? Dieser Psalm ist ein Mutmacher. Ein Mutmacher, der uns auf diese Reise begleiten will. Und wir wollen ein paar Merkmale dieser Reise, dieses Liedes anschauen. Das Erste, was wir also festhalten, es ist eine geleitete Reise, die du machst. Es ist eine geleitete Reise. Es ist einer da, der dich führen will. Zu der Begegnung mit Gott hinführen will. Als Gläubige sind wir in eine geleitete Reise. Das heißt aber nicht, dass es immer eine Reise ist durch schöne Landschaften. Aber es ist eine geleitete Reise. Das sehen wir bei allen Lebensbildern, die wir in der Bibel betrachten. Können wir ganz am Anfang anfangen und so durchgehen, sehen überall von Gott geleitete Menschen. Ob Abraham, der aufbrach in das Unbekannte und dann es mit der Wahrheit nicht so ganz genau nahm, weil er sagte, die Frau, das ist meine Schwester, obwohl es seine Ehefrau war, und er dadurch in Schwierigkeiten kam. Gott hat ihn dennoch geleitet. Oder ob wir an Mose denken, der sich auch einmal in seinem Zorn zu einem Kampf hinreißen ließ, dass er einen Menschen erschlug. Gott hat ihn dennoch geleitet. So können wir durchgehen, ob David auf der Flucht, der schon längst gesalbt war zum König und es nicht sehen konnte in der Praxis seines Lebens, er war doch ein von Gott Geleiteter. Alle diese Menschen, wie immer sie waren, auch Petrus in seiner Verzweiflung, wo er meinte, ich habe jetzt alles verbockt, ich habe es total falsch gemacht, er war dennoch von Gott geleitet. Das steht über das Leben, das Gott leiten will. Von einem gläubigen Menschen darf der das einfach wissen. Die Bibel sagt vom gläubigen Menschen, der den Heiligen Geist hat, er leitet uns in aller Wahrheit. Aber automatisch geht es nicht. Aber Leitung ist da. Er leitet, er korrigiert, er greift ein. Das ist das eine, was wir von der Reise sagen können. Und das andere ist, Gott leitet uns nie solo. Nie solo. Manche möchten gerne solo reisen. Das geht nicht im Volk Gottes. Ja, ich störe mich an meine Begleiter auf der Reise. Ja, ich manchmal auch. Aber sie sind dabei. Im Zugabteil oder sagen wir hier auf der Pilgerfahrt, ne, das klingt dann ein bisschen biblischer. Ja. Sie sind dabei, auch die, die einem manchmal das Leben gar nicht so lustig machen, im Gegenteil. Und die einem manchmal einen Rippenstoß geben können, das weh macht. Gott sorgt nicht nur für uns, er sorgt auch für die Begleitung. Nicht nur so irgendwie so abstrakt durch den Heiligen Geist, der irgendwo wie so eine Kraft da so schwebt, sondern ganz praktisch in unserem Leben, dass er uns Brüdern und Schwestern zur Seite stellt. Menschen, die uns auf die Schulter klopfen und Menschen, die uns eins ans Bein geben. Und beide brauchen wir. Wir reisen nie solo. Und das müssen wir bejahen. Das ist so. Wir sind in einer Gemeinschaft. Und das siehst du in diesem Psalm. Denn dieser Psalm redet eigentlich nur ganz wenig vom Dichter des Psalms. Das kommt nur ganz am Anfang. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und dann sagt er noch, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann kommt Gott zum Zug in den ganzen Psalm. Es wird wenig vom Menschen gesprochen und viel von Gott. Das geht so, könnt ihr dann weiterlesen, alles durch diesen ganzen Psalm. Der Herr, der Herr, der Herr. Er kommt zu Wort im Leben. Und so ist das. Der Hauptteil nimmt Gott unter seine Verantwortung. Großartig. Nun haben die Ausleger gerätselt, denn die ersten beiden Verse spricht der Psalmdichter. Aber ab Vers 3 spricht ein anderer hinein. Er wird nicht zulassen, wir haben das als Segnungswort gehabt, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Wer spricht das? Woher weiß der das? Und die Ausleger rätseln. Manche meinen, das ist ein Priester gewesen. Der hat dem Dichter geantwortet, das ist wie auf eine Reise, der Mensch hat Fragen, woher kommt meine Hilfe? Und der Begleiter gibt ihm Antwort, der Gläubige. Ist möglich, man weiß es nicht, es steht ja nicht genau erklärt, wer da jetzt antwortet. Vielleicht war es auch die Antwort Gottes im Herzen des Gläubigen, wo er gerufen hat und auf sein Gebet eine Antwort hörte, tief in seinem Herz, dass Gott da ist. Wichtig ist, wenn wir auf der Reise unsere Not aussprechen, und das ist wichtig, fängt Gott an, mit uns zu reden. Hast du Mut, das auszusprechen, wo du Hilfe brauchst? Also, wir werden geleitet, wir sind in einer Gemeinschaft. Und weiter können wir sagen, es ist ein Kampf auf dieser Reise, denn er sagt, woher wird meine Hilfe kommen? Also er geht irgendwo mit einer Sorge. Er bedarf Hilfe. Und deswegen macht er diese Reise. Weil er weiß, es gibt letztlich nur einen, der wirklich helfen kann. Ich reise in einem Kampf, ich reise mit Schmerz, ich reise mit unverstandenen Dingen. Und alle diese verschiedenen Biografien in der Bibel oder auch in der ganzen Geschichte des Volkes Gottes ist eine Reise von Kämpfen. Und deine Reise, deine Lebensreise, schreib sie mal auf, das ist sehr hilfreich. Deine Lebensreise ist eine Reise mit Kämpfen. Und wahrscheinlich sind die längsten Ausführungen, die berührendsten Ausführungen deiner Lebensreise, Ausführungen über Kampf, über Tränen. Das gehört zu der Reise. Das ist auch hier so. Aber immer ist es das gleiche Ziel letztlich. Näher zu ihm. Gott begegnen. Denn das tut gut. Also, das ist das eine, was ich erwähnen will. Wir sind auf einer Reise. Wir nehmen das aus diesem Psalm. Das zweite, und das ist das ganz Schöne, von diesen 15 Psalmen, die über diese Reise sprechen, ist immer die Überschrift ein Wallfahrtslied. Ein Wallfahrtslied. Also, das zweite, was wir festhalten wollen, ist das Lied. Lieder des Glaubens entstehen unterwegs. Lieder des Glaubens entstehen unterwegs. Ich meine nicht nur Musik, sondern ich meine das, was in unsere Herzen tönt, aus dem Glauben heraus. Das, was uns trägt, was uns durch das Leben das Fundament gibt, das entsteht im Gehen. Das sind die wahren Glaubenslieder deines Lebens. Und wenn wir die Lieder, jetzt die Musiklieder zum Beispiel, singen miteinander, dann merken wir, manche Lieder haben eine Autorität. Hast du auch schon gespürt? Manche Lieder kann man singen, also mir geht es so, man ist ja unterschiedlich emotional, gell? Manche immer, und andere sind ganz, das ist unterschiedlich. Aber es berührt uns manchmal ein Lied. Und es berührt uns besonders dann ein Lied, wenn es göttliche Autorität hat. Und die Autorität kommt aus der Wahrhaftigkeit des Dichters. Aus der Wahrheit seines Wortes. Dass es nicht nur schöne philosophische Sätze sind, sondern vom Leben geprägte Wahrheiten. Wie bei Paul Gerhardt, er hat ganz viele Lieder geschrieben, aber er hat ein unwahrscheinlich schweres Leben gehabt. Die meisten seiner Kinder sind ganz jung in Kindes- und in Jugendalter gestorben. Und dann schreibt er, alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Habt ihr auch schon gesungen in der Kirche, oder? Warum hat es doch eine Kraft? Lieder werden geboren, oft unter Schmerzen. Gott lässt sie gebären. Ich habe ja auch gesungen in einem Quartett während unserer Seminarzeit. Und wir hatten einen jungen Mann, der machte Lieder, der Thomas Eger, der hat über 100 Lieder gemacht. Und er war ein bisschen, klein bisschen älter, nicht viel, aber er war Gastschüler. Und als Gastschüler durfte er schon vorher heiraten. Ich war kein Gastschüler, durfte nicht, musste warten auf meine Frau. Er durfte heiraten. Er hat im ersten Jahr geheiratet, wurde seine Frau schwanger, hat ein Mädchen auf die Welt gebracht. Sie waren ganz glücklich. Aber nach 6 Wochen hat Gott dieses junge Leben wieder zu sich genommen. Ein Schmerz für so junge Menschen. Die wir alle waren. Alle haben sich mitgefreut. Und Gott schenkte ihm in diesem Schmerz ein Lied. Welches Lied hat er gedichtet? Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Gott schenkte ihm dann das Lied, nicht sofort, aber in diese Zeit. Sing mit mir ein Halleluja. Sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken darl ich Segen und im Danken preise ich ihn. Kennt ihr auch, oder? Sing mit mir ein Halleluja. Thomas Eger hat die Lieder für unser Quartett geschrieben. Seht, da erlebt man, dass ein Lied nicht nur gemacht wird, wenn wir so schön Sonnenuntergang unter einem stillen See und ich sitze in einem Boot mit Champagner und meine Geliebte daneben. Nein, das Leben spielt manchmal eine ganz andere Melodie. Aber in dein Herz kann es dennoch anders tönen. Du musst das nicht übernehmen, was in deiner Umgebung gesungen wird, wie die Melodie in deiner Firma ist. Es kann in deinem Herzen ganz anders tönen. Das ist das Lied auf der Reise. Wir sehen es zum Beispiel beim Paulus. Paulus schreibt den Philipperbrief aus dem Gefängnis. Das waren nicht so einzelne Hotelzimmer wie manchmal heute. Das waren Verliese, das war schwierig. Und was schreibt er? Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Die Melodie des Gefängnisses widerhallte nicht in seinem Herzen, weil er anders lebte. Er lebte nicht im Gefängnis, er lebte in der Freiheit seines Herrn. Man konnte ihn nicht einsperren. Spürst du das manchmal, wenn es schwer ist in deinem Leben, dass Gott ein anderes Lied schenkt? Das ist so großartig. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich Menschen zu Grabe getragen habe und dann mit den Trauernden gesprochen habe, wie Gott trösten kann, wie Gott helfen kann. Wenn ein Mensch seine Arbeit verliert und es nicht versteht und dennoch weiß, ich bin in Gott geführt und ich bin sicher in ihm. Das ist dieses Lied. Das ist das wahre Lied des Lebens. Seht, die ersten Christen, die wurden sehr stark verfolgt. Und wie ging es ihnen, die Apostel, als sie die Apostel herbeigerufen hatten, die Leute, die das Sagen hatten damals, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Und sie gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude. Dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Seht, eine ganz andere Melodie. Das ist das, was Gott schenkt. Wenn wir unterwegs sind, mit seiner Gemeinde ihm zu begegnen. Ja, dieses Lied, geprägt von der Begegnung mit Gott, stellt alles, was sonst kommt, an äußere, darf ich mal sagen, Lärm und Dissonanz an zweiter Stelle. An zweiter Stelle. Und wer das erlebt, der merkt etwas von der Realität der Wahrheit Gottes. Seht, bei Musikstücken gibt es manchmal ganz viele Stimmen, oder? Und dann gibt es eine Stimme, da ist dazu geschrieben CF. Habt ihr schon gelesen? CF, die Musik kennen, die wissen, was das heißt. Was heißt CF? Und was heißt Cantus Firmus?
Das ist
Obergesang. Mhm. Der Cantus Firmus, das ist die tragende Melodie, oder? Die durch das ganze Stück geht. Und in deinem Leben gibt es ein CF. Und du kannst die Leute, die mit dir leben, mal fragen, was ist der Cantus Firmus meines Lebens? Bei all den verschiedenen Stimmen, was ist die rote Linie, die sich durchzieht durch all diesen ganz langen Musikstück meines Lebens, der dann tönt? Der Cantus Firmus soll ein Danklied sein. Gott will über diesen Cantus Firmus unseres Lebens wachen. Und wenn du den singst, also jetzt bildlich gesprochen natürlich, gell? Wenn du diesen Cantus Firmus singst in deiner widerwärtigen Umgebung, dann prägst du die Atmosphäre. So wie wenn wir hier so einen schönen Lobpreis, wie vorher, weil so einen schönen Lobpreis haben. Dann denkst du, oh, schade, ist so fertig. Das ist so schön. Und so ist es auch, wenn du mit deinem Gott in solche Situationen lebst, dann freut er sich über den Cantus Firmus deines Herzens. Und das will er auch. Wir können das hier lesen. Sagt alle Zeit für alles Gott dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So möchte Gott, dass es tönt. Ein Reiselied. Ja. Gott will Menschen im Leben mit den vielen Dissonanzen stimmig machen mit ihm. Und dann kommt dieser neue Cantus Firmus. Dann kommt diese neue tragende Melodie durch all diese wirren Stimmen des Lebens hindurch. Und das hört Gott und da freut er sich daran. Und das prägt deine Umgebung und deine Familie und deine Kinder. Du musst sie nicht anpredigen. Du musst einfach den Cantus Firmus Gottes in deinem Herzen singen. Und das prägt die Atmosphäre. Das verändert. Und Gott will das. Darum hat er bei den Juden damals dreimal im Jahr gesagt, ihr müsst euch alle aufmachen nach Jerusalem. Ich will mit euch feiern. Und die Leute sind dreimal im Jahr, von wo immer sie wohnten, auf die Reise gegangen, diese Wallfahrtslieder zum Beispiel geschrieben, und sind einander und Gott begegnet in Jerusalem, im Tempel. Ja. Hatten die Leute Zeit dafür? Mensch, das ging mal ein paar Tage, wo man unterwegs war, oder? Hatten die Leute Zeit dafür? Hab sie nie gefragt. Sie nahmen sich Zeit. Manche meinen, ich habe keine Zeit. Habt ihr das auch schon gehört als Entschuldigung? Noch nie gehört, gell? Hab keine Zeit. Ja, nimm dir Zeit zum Sterben. Kannst auch nicht sagen, keine Zeit. Ja. Gott sagt, du hast Zeit, damals wie heute genau gleich viel. Und wenn du die Zeit für Gott nimmst, dann sparst du sehr viel Zeit in deinem Leben mit Umwege. Du sparst Zeit durch die Zeit, die du mit Gott nimmst. Ich möchte dir Mut machen dazu, das zu wagen. Die Zeit so einzuteilen, wie Gott es sagt, dann kommt unser Leben in Balance. Dann werden die Werkzeuge unseres Lebens geschärft. Sie kommen unter der Führung und dem Segen Gottes und dann geht es ganz anders in deiner Familie, an deiner Arbeit, in deinem eigenen Herzen. Und dann gewinnst du Zeit und Nerven. Nimm dir Zeit. Gott will das. Darum hat er das so angeordnet. Und noch etwas. Wir sehen in diesem Psalm, wenn wir nochmal am Anfang gehen, es beginnt mit: Ich hebe meine Augen auf zu den Berg. Das ist ein weiterer Punkt. Dieser Pilgerfahrt hat zu tun mit einem Blickwechsel. Ich hebe meine Augen auf. Sind das so unterschiedliche Mensch und Tier? Gott hat uns Arme und Beine gegeben, aber Gott hat uns nicht vorgesehen, dass wir so durchs Leben gehen. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Tiere machen das doch auch. Der Affe macht das auch. Und der Elefant macht das. Und die haben auch vier und ich habe auch vier. Wieso mache ich das nicht? Weil das Tier seine Nahrung auf die Erde sucht. Aber weil der Mensch vorgesehen ist, um Ebenbild Gottes zu sein. Das sagt er zu keinem Tier. Du bist ein Ebenbild Gottes, nicht ein höher entwickeltes Tier. Darum hat Gott dich nicht geschaffen, um deine Nahrung hier auf Erden zu suchen, um Gott zu begegnen. Du bist eine ganz andere Person. Du bist so würdig, mit diesem Gott zu reden, ihn zu begegnen. Hebe deine Augen auf. Weg von all diesen Sorgen, von all dieses Irdische, was dich so niederdrückt. Natürlich ist das da, aber schau mal Gott an. Und nimm dir mal Zeit für die Begegnung. Dann schaust du ganz anders auf diese Welt. Und das ist Gottes Bestimmung für jeden von uns. Ihn zu sehen und ihn nicht den Rücken zu kehren, sondern ihn anzuschauen, weil er uns liebt, weil er uns segnen möchte, wie diese kleine Emma. Sag, lade dich ein, ich lade dich ein, sagt Gott. Wie herrlich. Ja, was sind nun die Berge? Ich hebe mir meine Augen auf zu den Bergen. Sind die Ausleger auch nicht so ganz einig? Manche sagen, ja, das sind die Berge der Sorge. Hebe meine Augen auf zu den Bergen. Oh, Sorgenberge. Und dann kommt die Frage, woher kommt mir Hilfe? Aber das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil der Ausleger, der das so meint. Meisten meinen es anders. Manche sagen, ja, Berge heißt einfach, schau nach oben. Okay. Ich glaube, es ist das, was die meisten sagen. Jerusalem liegt ja auf der Höhe, auf den Hügeln. Ne? Viele von uns waren sicher schon dort. Und der Pilger, der kam von irgendwo her und dann sieht er die Berge Jerusalems. Ich hebe meine Augen auf. Ich bin noch nicht da. Aber ich sehe, wo er ist, wo er mich hinführen will, wo er wohnt. Und ich gehe darauf zu, zusammen mit anderen. Das ist meine Orientierung. Das ist mein Perspektivwechsel im Leben der Disharmonie. Ich hebe meine Augen auf. Ja, Blickwechsel. Ihm Beachtung schenken. Seht, dazu fordert die Bibel uns auch auf. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2, kommt dieser ganz berühmte Vers. Lasst uns, die Hebräer, die waren in große Schwierigkeiten. Und teilweise waren Gläubige dabei, alles über Bord zu werfen, dass Gott sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, denn eine große Belohnung hat. Es war eine große Gefahr durch die Prüfung. Und dann gibt er den Rat, lasst uns hinschauen auf Jesus. Das ist Blickwechsel. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie hat er es gemacht? Der um der vor ihm liegende Freude willen. Das war seine Perspektive. Die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Sah er das Kreuz? Natürlich sah er das Kreuz. Aber er sah die Freude. Er sah den Lohn. Er sah die Ernte. Er sah uns. Und er sagt, das ist das Kreuz wert. Das ist das Kreuz wert, dass ich diese Menschen zurückgewinne. Blickwechsel. Das ist es wert in meinem Leben, dass ich manchmal Kreuz tragen muss, dass es nicht so einfach ist, dass Leute gegen mich sind. Aber das ist das wert um der Ernte willen. Blickwechsel. Aufschauen. Wir haben ein wunderbares Beispiel davon im Leben von Daniel, dem Propheten.
Und Daniel hatte offene Fenster nach Jerusalem hin. Er war ja auch jemand, der sehr von seinen Kollegen beneidet und eigentlich bekämpft wurde. Und dann hatten sie einen Trick, um ihn flachzulegen. Und das Einfachste wäre gewesen, dass Daniel in jenem schwierigen Moment gesagt hätte, so, jetzt mache ich die Fenster zu, das müssen die gar nicht wissen. Das müssen die gar nicht sehen, ich kann ja auch im Stillen beten. Aber er hielt seine Fenster offen. Blickwechsel auf Gott, auf Jerusalem. Daniel aber hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher, bevor sie ihn reinlegen wollten, getan hat. Halt das Fenster offen, Leute. Halt das Fenster offen. Wenn so Disharmonie kommt, wenn es so undurchgeht, wenn es so gemein wird, halt das Fenster offen. Und morgens, wenn du den Tag beginnst, machst du das Fenster auf und lässt Gott hinein in deinem Leben, in deinen Alltag, in deine Schar von Mitarbeitern, lässt das Fenster offen und so gehst du. Und es wird ein anderer Tag. Es wird ein anderer Tag. Gott ist da treu. Ja, manchmal kann man die Orientierung verlieren. Mose hat einen Moment die Orientierung verloren und einen Feind erschlagen. David hat einen Moment die Orientierung verloren und landete im Ehebruch. Paulus hatte die Orientierung total verloren, er wusste noch gar nicht, er verfolgte in seinem Fanatismus die Christen. Aber Gott hat sie korrigiert, wo sie waren. Gott hat eingegriffen. Und Gott will immer wieder eingreifen, aber nicht alle wollen es hören, wollen es verstehen. Das heißt, es ist auch eine ernste Sache, wenn Gott eine Orientierungshilfe gibt und sagt in deinem, halt mal, du bist auf dem Weg weg von Jerusalem, andere Richtung, komm, komm, komm. Gehe ich darauf ein? Ja? Ich hebe meine Augen auf. Und was passiert denn? Ich will noch zu dem Psalm weiter. Und dann kommt Ehrwert. 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 Nicht zulassen, dass sein Fuß wanke. Er schlummert nicht, er schläft nicht. Hier hat Martin Buber, der ja das Alte Testament super kennt, ein Hebräer, hat da geschrieben, nimmer schlummert er, nimmer schläft er. Und anzudeuten, im Vers 4 steht ein ganz starker Ausdruck, dass das gar nicht möglich ist. Nimmer. Gott übernimmt die Führung. Danke. Gott übernimmt die Führung, das sehen wir dann ab den Vers 4 und 5, wie das dann so durch diesen Psalm hindurchgeht. Das ist auch Davids Erfahrung. Gut, David hat auch manche von diesen Wallfahrtslieder gedichtet und sagt zum Beispiel hier, der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Das war Davids Hilfe, das war Moses Hilfe, das war Petrus Hilfe, das ist deine und meine Hilfe, dass Gott uns festhält, auch wenn wir stolpern. Man merkt manchmal, dass man unentrinnbar diesem Gott ausgeliefert ist. Ist das ein angenehmer Gedanke? Nicht immer, nicht immer. Ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, da fand ich das gar nicht schön. Psalm 139 sagt David, von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Und dann sagt er weiter, erhöbe ich die Flügel der Morgenröse, ließe mich nieder am äußersten Ende vom Meer, so wie Jona, ne, weg. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und wenn ich spreche, die Finsternis möge mich bedecken. Und dann sagt er, dann würde doch die Finsternis Licht um mich sein. Gott lässt nicht zu. Hast du das schon erlebt, wie sehr Gott dich liebt und dich manchmal dann packt, wirklich packt? Ja, wir werden diesen Gott nicht los. Er könnte noch ganz viel sagen, aber ich bitte einen Gedanke noch aufnehmen aus dem Psalm. Hier in Vers 5 sagt er, der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Nee, Schatten abschütteln ist noch recht schwierig, oder? Schaffen wir nicht gut. Und was will Gott sagen? Die rechte Hand ist der Ausdruck von dem handelnden Menschen, der beschäftigt ist. Und Gott ist der Schatten. Er schützt in der Hitze, denk mal am Orient. Er schützt in der Hitze den handelnden Menschen. Und dann heißt es sogar, der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben oder deine Seele behüten. Ausgedrückt ist der denkende, fühlende, handelnde Mensch mit allem, was er hat. Der Schatten ist darüber. Seht, das wurde mir schon provozierend deutlich, damit schließe ich jetzt die Predigt, als ich jetzt die ersten Blätter der Bibel ließ. Und dann kommt von Adam und Eva und wie sie dann aus dem Paradies ausgeschlossen werden. Und dann kommt von Kain. Und dann lesen wir, was Gott mit diesen Menschen getan hat, die ihm so tief enttäuscht haben, die ersten, so gleich daneben. Was hat er gemacht? Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Kleidung aus Tierfell und zog sie ihnen an. Barmherzigkeit im Gericht. Provozierend fast. Das haben die doch nicht verdient. Die haben uns so viel eingebrockt. Und dann Kain, der seinen Bruder totschlägt. Mensch, Todesstrafe würden sie alle rufen, oder? Todesstrafe. Das Gesetz würde rufen, Todesstrafe. Und siehst du hier schon diese andere Seite Gottes, die manchmal provoziert. Manche Leute finden diesen Vers wirklich störend, weil sie den nicht einordnen können bei ihrem Empfinden von Gerechtigkeit. Kain war doch ein Mörder. Und Kain redet mit Gott in diese Not, die er auch innerlich natürlich spürte, was da passiert war und nicht gut war. Und dann sagte zu Gott, ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, dem ich begegnet, wird mich töten. Und der Herr antwortete, ja, das hast du aber auch verdient. Nein. Doch der Herr antwortete ihm, wenn dich jemand tötet, sollst du 7-mal gerecht werden. Und er versah Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Provozierend. Passt nicht zu unserem Empfinden von Gerechtigkeit. Ist Gottes Gnade im Gericht. Das heißt nicht, Gott macht alles einfach so gut. Aber es zeigt, dass Gott noch andere Wege hat, selbst mit dem, der total daneben ist. Ob Kain es genützt hat, wissen wir nicht. Wissen wir nicht, steht nicht geschrieben. Aber Gott wollte ihm dennoch begleiten und helfen. Und das ist so wunderbar. Und das ist dieser Psalm 121, der das bezeugt. 121, wo wir zum Schluss einen dreifachen Segen haben. Der Herr wird dich behüten vor einem Unheil, wird dein Leben behüten, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Lass uns aufstehen und diesen Psalm miteinander lesen. Laut lesen, ja? Laut lesen zum Abschluss von unserem Gottesdienst. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nichts schlummert und nichts schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Herr, wir danken dir für diese herrliche Zusage. Ein Reiselied auf dem Weg zu dir. Das wollen wir mitsprechen und glauben, denn du bist der gleiche Gott. Du liebst uns auch so. Und du willst jeden von uns genauso auch an dieses wunderbare Ziel bringen. Ich weiß nicht, wo der Einzelne steht, aber ich weiß, wo du stehst, Herr. Du stehst vor unser Herz und sagst, komm nur, ich gehe mit dir. Wir gehen weiter. Komm, brech auf. Hab ein schönes Ziel und du bist nicht allein. Ich bin mit dir und ich habe noch andere, die mit dir gehen. Lass es tönen in deinem Herz. Gott ist so gut zu dir. Wirst du ihm nicht antworten? Während wir diese Melodie hören, kannst du ihm innerlich antworten. Kannst in der Stille zu diesem Gott rufen. Der sieht dich. Der sieht auch deine Nöte. Und er will antworten. Und du darfst empfangen, wie der Dichter auch empfangen hat. Sage, was dich bewegt. Gott will dich segnen.